Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht beim Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich hier tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht beim Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht beim Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Ja, wir kommen zur Klasse 7. Ich würde gern zwei Dinge aus den vorherigen Klassen am Anfang wiederholen, weil sie wichtig sind für den Inhalt der heutigen und der nächsten Klasse. Der Inhalt der heutigen und der nächsten Klasse ist Bodhicitta. Heute machen wir, was ist die Definition von Bodhicitta und wie das in unserer Tradition üblich ist, bevor man überhaupt eine Praxis anfängt, kriegt man erzählt, was denn die Vorteile dieser Praxis sind. Und manchmal auch die Nachteile, wenn man es nicht tut. Heute haben wir nur Vorteile. Und dann in der nächsten Klasse wird Holger die Praxis machen, wie man Bodhicitta entwickelt. Oder eine der Praktiken, ist, glaube ich, das richtige deutsche Wort dafür in der Mehrzahl, wie man Bodhicitta entwickelt. Dieser Punkt des Bodhicitta ist ein ganz, ganz entscheidender in eurer buddhistischen Entwicklung, weil es sozusagen eine Demarkationslinie ist, die euch von vielen anderen unterscheidet. Deswegen würde ich jetzt gerne, ich hoffe, ihr habt euer Mikro noch an, zwei Dinge mit euch gerne wiederholen. Was sind die drei Pfade? Was ist der erste Pfad, den wir jetzt eigentlich schon relativ intensiv in den letzten Stunden gemacht haben und über den ihr hoffentlich auch sehr viel meditiert habt, ohne dabei depressiv zu werden?
Entsagung.
Entsagung. Was ist der zweite Pfad?
Bodhicitta, oder?
Genau, Bodhicitta. Das ist das praktisch, womit wir uns die nächsten zwei Stunden beschäftigen. Und was ist der dritte Pfad? Okay, das ist dann, ja, Emptiness kann man auch dazu sagen. Okay, und dann, das war glaube ich schon in der ersten oder in der zweiten Klasse, als Hausaufgabe wurdet ihr abgefragt, was sind eigentlich die drei Motivationen, aus denen heraus man eine Religion, insbesondere Buddhismus, praktiziert. Was ist die, ich sage jetzt mal, die niedere Motivation?
Das eigene Nirvana.
Nein, das ist die mittlere.
Dass man wieder als Mensch inkarniert.
Genau, also ich würde es mal kurz formulieren. Ich hätte gern für mich ein gutes Leben und ich würde gern als Mensch wiedergeboren werden, nicht als irgendein Tier oder in der Hölle. Die mittlere, Ulrike, hattest du jetzt, glaube ich, schon gesagt. Magst du es nochmal wiederholen?
Ich möchte selber Erleuchtung erlangen.
Genau. Diese Erleuchtung bezeichnen wir nicht direkt als Erleuchtung, sondern als Nirvana. Und das heißt die Beseitigung aller Geistesgifte. Sprich, ihr habt den Frieden im Geiste erreicht. Und die höchste Motivation?
Auch für alle anderen Lebewesen, dass es denen auch gut, also dass es denen auch gut geht.
Genau. Da würde ich jetzt gerne die Johanna bitten, den letzten Vers aus der Zuflucht nochmal vorzulesen, weil das ist genau die Motivation für Möge ich Buddha schaffen?
Möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Genau, das ist die höchste Motivation. Und genau um die geht's in den nächsten beiden Klassen. Damit, wenn ihr also praktisch das erreicht, also geht ihr von der mittleren in die höchste Motivation. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Schritt. Ihr habt ja Sanskrit in den ausgedruckten Notizen oder vor euch auf dem iPad. Dann wiederholt doch mal bitte Chang Sen.
Chang Sen. Chang
Sen. Chang Sen.
Chang Sen.
Chang Sen.
Chang Sen.
Das ist das tibetische Wort für Bodhicitta. Bodhicitta ist Sanskrit. Und dieses Chang Sem ist wieder praktisch zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Das eine ist Chang Shuk. Das steht für die Buddhaschaft oder das reine Verstehen. Und das Sem kommt von Sem Kye. Das heißt Geist. Die Buddhaschaft mit diesem reinen Verstehen bezieht sich auf zwei Dinge, die ein Buddha erreicht, dass sich jetzt im Endeffekt von dem mittleren Nirvana oder also vom Nirvana, den einer, der die mittlere Motivation hat, praktiziert, weil er nämlich zwei Dinge erreicht. Er erreicht zum einen die Beseitigung aller Geistesgifte. Das erreicht aber auch jemand, der den mittleren Weg praktiziert und Nirvana erreicht. Aber ein Buddha ist auch allwissend, sprich, er hat alle Hindernisse zur Allwissenheit beseitigt. Deswegen heißt, also praktisch die eigentliche Bedeutung ist das reine Verstehen, was Buddhaschaft auf Tibetisch heißt. Ein Buddha ist allwissend, er weiß alles, er kennt die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft von allen Lebewesen. Aber er ist nicht allmächtig. Woher wissen wir das, dass er nicht allmächtig ist?
Das würde unser Leben ändern.
Genau, sonst würde er uns nämlich auch direkt in die Buddhaschaft beamen. Aber da er nicht allmächtig ist, ist das einzige Mittel, wie er uns helfen kann, ist eben uns zu lehren. Okay. Jetzt eben die Definition von Bodhicitta, wie sie Johanna aus der Zuflucht eigentlich schon sehr schön vorgelesen hat, ist der Wunsch, die Erleuchtung für alle Lebewesen zu erreichen. Also die Erleuchtung zu erreichen und dann alle Lebewesen zu helfen, auch die Erleuchtung zu erlangen. Und jetzt ist nämlich, gehen wir die Schleife zurück zur Entsagung. Dieser Wunsch kann nur aus der Entsagung entstehen. Deswegen ist es so wichtig, sich zuerst mit der Entsagung zu beschäftigen, weil die Entsagung heißt, ich möchte raus aus diesem Samsara. Nur wenn ihr diese Erkenntnis für euch selber habt, könnt ihr diese Erkenntnis auf alle Lebewesen übertragen, sehen, dass sie im gleichen Samsara, im gleichen Leid, ich sage jetzt mal in der gleichen Kacke steckt wie ihr und ihnen auch raushelfen wollt. Deswegen ist eigentlich Entsagung und Bodhicitta ist die gleiche Haltung, nur dass die Entsagung auf euch selber gerichtet ist, ihr wollt raus, Bodhicitta heißt, ihr wollt raus, damit ihr allen anderen raushelfen könnt. Und dieses Gefühl, dass ihr allen anderen helfen wollt, bedingt einfach die Entwicklung von Mitgefühl für die anderen Lebewesen, dass ihr wirklich klar erkennt, auch alle anderen Lebewesen sind im Samsara, haben die gleichen Probleme wie ihr und ihr möchtet ihnen helfen, auch rauszukommen aus Samsara und die Erleuchtung zu erlangen. Was für ein Gefühl ist Bodhicitta? Es ist eigentlich relativ schwierig zu beschreiben. Geshe-la bringt an der Stelle, was dieses Gefühl von Bodhicitta ist, dieses Beispiel, dass er einmal im Flugzeug war Und dann sind sie ewig über dem Flughafen gekreist und nach einer halben Stunde kam dann irgendwie die Stewardess raus, ja, es gäbe technische Probleme und sie würden wahrscheinlich eine Notlandung machen. Und ob sie überleben, ist unklar. Und Geschela beschreibt dann, wie sich plötzlich im Flugzeug die komplette Stimmung verändert hat. Vorher hat jeder übers Essen sich beklagt und über die Erdnüsse und über den Ellbogen, dem einen der Nachbar in die Rippen stößt. Und plötzlich in diesem Bewusstsein, dass sie wahrscheinlich jetzt alle zusammen sterben werden, sind all diese Nebensächlichkeiten plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig, sondern in diesem Moment, wo man dem Tode ins Auge blickt, wird man sich der wichtigen Dinge des Lebens bewusst und plötzlich haben sich alle umeinander gekümmert. Ich kann das aus meinem eigenen Leben, also ich habe darüber nachgedacht, was war für mich diese Erfahrung, wo ich dem eventuell am nächsten gekommen bin. Und für mich war es auch diese Kombination von Menschen umgeben zu sein und den Tod vor Augen zu haben. Mein Vater ist relativ früh gestorben und das hat die Familie dermaßen zusammengeschweißt, weil es plötzlich genau die gleiche Situation war. Du hast den Tod vor Augen. Wenn jemand in der Familie stirbt, beschäftigst du dich ja sehr eingehend auch mit deiner eigenen Sterblichkeit. Und zum anderen hatten wir plötzlich ein Umeinander kümmern, dass wir das alle gemeinsam durchstehen, dass es jeder gut verarbeitet. Also für mich ist das die Situation, wenn ich reflektiere, wo ich diesem Gefühl am nächsten gekommen bin. Das war wirklich diese Situation, wo der Tod und dieser enge Familienkreis plötzlich nur noch Liebe füreinander da war. Wo diese kleinen, genau die ganzen Geistesgifte, man regt sich auf, man beschwert sich, die sind plötzlich nicht mehr wichtig, sondern es geht nur noch darum, dem anderen zu helfen. Überlegt vielleicht für euch selber auch, was war in eurem Leben eine Situation, wo ihr diesem Gefühl, dass ihr für den anderen wirklich nur noch Liebe empfindet und ihm helfen zu wollen, habt. Bodhicitta zu meditieren, auch über die Vorteile, ist auch in der Hausaufgabe drin. Ich würde euch wirklich bitten, überlegt wirklich die Situation in eurem Leben, wo ihr glaubt, wo ihr diesem Gefühl von Bodhicitta, dass ihr wirklich den anderen Menschen richtig einfach aus tiefstem Herzen helfen wollt, am nächsten gekommen seid. Weil dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wie sich das anfühlt. Dann würde ich gerne noch mal einen Schritt zurück machen zum Bodhicitta. Es wird, also Bodhi heißt Buddha und Citta heißt der Geist. Und man könnte es auch fälschlicherweise als der Geist des Buddha übersetzen. Ich kenne diese Darstellungen zum Teil auch, wo es heißt, der Geist des Buddha, den hat jeder. Ich denke da immer an dieses Bild von den Weight Watchers, wo dann innen praktisch die Dünne ist. Das ist der Buddha-Geist und drumherum ist die dicke Silhouette und man muss nur das Dicke wegnehmen und dann bleibt der Buddha übrig. Das meint der Buddha-Geist nicht. Es ist wirklich die Haltung eines Buddhas, der Wunsch, allen Lebewesen zur Erleuchtung zu verhelfen.
Wichtig, Hausaufgabe.
Wenn ihr Bodhicitta erreicht habt, den Wunsch nach der Erleuchtung und alle Lebewesen helfen zu wollen, dann werdet ihr als Bodhisattva bezeichnet. Es gibt zwei Typen von Bodhisattva. Das eine ist Bodhisattvas, das eine ist ein vorläufiger Bodhisattva, der sich selber vornimmt, ich werde den Wunsch erreichen, ich will erleuchtet werden und ich will alle Lebewesen helfen. Es wird auch als Zuckerrohr-Bodhisattva bezeichnet, weil es ein intellektuelles Verstehen und Wollen ist, aber sich dieses Gefühl im Herzen noch nicht manifestiert hat. Das ist nämlich dann im Endeffekt die zweite Art des Bodhicitta oder Bodhisattva-Seins. Es ist ein echtes Bodhicitta oder ein echter Bodhisattva. Das ist, wenn ihr dieses Gefühl im Herzen habt, den ganzen Tag. Jedem Menschen, jedem Lebewesen, dem ihr begegnet, wollt ihr helfen. Sei es vom Glas Wasser anbieten, weil er gerade durstig ist, bis zum Dharma lehren, ihm wirklich helfen, selber ein Buddha zu werden. Wenn ihr euch fragt, ob ihr schon echtes Bodhicitta habt, dann habt ihr es nicht. Es muss ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis sein, wenn man wirklich echtes Bodhicitta erreicht. Es muss ein ganz stark physikalisches, sensorisches Erlebnis sein. Und wenn ihr das dann habt, dann ist es wie Wasser, das euren Körper komplett durchdringt. Jede Handlung, jeder Gedanke ist von dieser Motivation getrieben. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Praktiken, um Bodhicitta zu entwickeln. Eine davon wird in der nächsten Stunde von Holger im Detail erläutert. Ich lege jetzt noch ein wenig so ein paar technische Grundlagen, würde ich sagen. Eine Frage haben wir im Endeffekt schon beantwortet. Könnt ihr Nirvana erreichen, sprich alle eure Geistesgifte beseitigen, ohne dass ihr Bodhicitta habt? Antwort ist
ja.
Ja. Genau, weil das machen genau die mit der mittleren Motivation. Sie erreichen Nirvana, sie beseitigen alle Geistesgifte, haben den Frieden des Geistes, haben aber kein Bodhicitta. Kann ich Bodhicitta erreichen, ohne die Leerheit direkt zu erfahren?
Ja.
Ja, meistens ist Bodhicitta sogar der erste Schritt. Da gibt es dann auch wieder ganz technische Feinheiten, die direkte Erfahrung der Leerheit. Ohne Bodhicitta sehen manche nicht als echte direkte Erfahrung der Leerheit. Das sind aber dann intellektuelle Diskussionen, auf die ich hier nicht im Detail eingehen will. Wichtig ist, wenn ihr Bodhicitta habt, echtes Bodhicitta, und dann die Leerheit direkt erfahrt, dann erreicht ihr das erste Bhumi-Level oder die Bhumi-Stufe. Das ist, davon gibt es 9 oder 10, Holger, weißt du? Ich bin mir mal nicht sicher, ob es 9 oder 10 sind.
Es gibt öfter der Tenth Level Bodhisattva Ground.
Das ist dann die Erleuchtung direkt jetzt hier. Genau. Auf den unterschiedlichen Stufen, wenn ihr voranschreitet, erwerbt ihr einfach weitere Erkenntnisse, weitere Fähigkeiten. Die Details kenne ich nicht, deswegen kann ich sie heute auch nicht genau erklären. Wann kommen die in welchem Kurs? Ich bin da noch gar nicht drüber gestolpert.
Ja. Ich habe nur Fragmente aus anderen Teachings.
Ja, genau. Okay, das war's zum Technischen. Dann würde ich euch jetzt gerne mit der Liste beglücken, was sind denn die Vorteile, wenn man Bodhisattva erreicht. Die Vorteile sind alle aus der Bodhicaryavatara von Shantideva, Lifestyle of a Bodhisattva, den Kurs, den Venerable Phil auch im Juli hier in München gibt. Also da gibt es dann auch nochmal einen ganzen Kurs dazu, wie entwickle ich Bodhicitta. Der erste Vorteil: alle Taten sind eine Ursache für Allwissenheit. Und wie wir gelernt haben, ist Allwissenheit ja einer der Charakteristiken, die einen Buddha auszeichnen. Das impliziert eine interessante Tatsache, deren man sich auch bewusst sein sollte. Nur wenn du ein Bodhisattva bist, wird dich jede Tat zur Buddhaschaft bringen. All die guten Taten, die wir heute tun, bringen uns nicht zur Buddhaschaft, sondern bringen uns ein besseres Leben. Dreckiges, gutes Karma direkt übersetzt. Das heißt, wir werden irgendwann mal gutes Essen haben, wir werden gute Musik hören, wir werden guten Sex haben, wir sind reich, wir fahren tolle Autos. Alle guten Taten, die wir ohne Bodhicitta tun, bringen uns nur ein besseres Leben, bringen uns nicht zur Buddhaschaft. Deswegen ist es so wichtig, Bodhicitta zu erreichen. Und eben der erste Vorteil ist, dass jede Tat, die du tust, dich näher zur Allwissenheit bringt. Der zweite Vorteil, da ist, falls ihr die Notizen ausgedruckt habt, da ist ein kleiner Fehler drin. Unter Kla steht Guta, das muss aber Gott heißen. Menschen und Götter oder Vergnügungswesen verbeugen sich vor dir. Was verstehen wir unter Götter? Ich denke, dazu ist eine Erklärung notwendig. Oder Vergnügungswesen. Das sind Wesen, die ein sehr, sehr angenehmes Leben verbringen, wirklich in paradiesischen Zuständen leben. Im Sinne von dem, was wir uns als Menschen vorstellen können. Und auch zum Beispiel all die Götter aus der griechischen Mythologie oder aus der hinduistischen Mythologie würden wir aus der Sicht des Buddhismus als Götterwesen bezeichnen. Das sind Menschen, die sich diesen Zustand des Vergnügungswesens durch Meditation auf nicht heilige Objekte praktisch erarbeitet haben. Dadurch haben sie sehr viel gutes Karma angesammelt und werden dann eben als Vergnügungswesen wiedergeboren. Für eine lange Zeit ein sehr, sehr angenehmes, schönes Leben, haben auch unheimlich viel Energie, aber auch sie werden sterben und wiedergeboren werden. Deswegen ist es nicht erstrebenswert. Deswegen verbeugen sich selbst die Götter und alle Menschen vor denjenigen, die wirklich echtes Bodhicitta erreicht haben. Der dritte Vorteil, du überstrahlst alle Zuhörer und Alleinverwirklichte. Das sind jetzt auch nochmal zwei technische Begriffe, die ich kurz erläutern würde. Zuhörer sind meistens Praktizierende der niederen oder mittleren Motivation. Das heißt, die haben zum Teil schon Nirvana erreicht, haben die Geistesgifte beseitigt, verstehen intellektuell auch, was mit Bodhicitta gemeint ist, können es aber nicht als Gefühl in ihrem Herzen manifestieren. Sind also spirituell eigentlich sehr hochstehend, aber die Kapazität, Bodhicitta zu manifestieren und auszuüben, haben sie nicht. Sie verstehen es intellektuell. Ähnlich ist auch dieser Begriff, also Alleinverwirklichte. Das sind Menschen, die Nirvana erreicht haben, ohne dass sie einen Lehrer in diesem Leben haben, deswegen allein verwirklicht. Im Englischen heißt es Self-Made Buddhas und es bezieht sich darauf, dass sie in dem Leben, in dem sie Nirvana erreichen, sie sind keine Buddhas, sie erreichen nur Nirvana, haben sie keinen Lehrer. Wahrscheinlich haben sie im vorherigen Leben viele Lehrer gemacht, gehabt, aber in dem Leben, in dem sie Nirvana haben, haben sie keinen Lehrer. Magst du was hinzufügen, weil du gerade so...
Nein, ich schwange nur mit in den okay. Self-Made Buddhas, weil bei mir bei den englischen Begriffen alle möglichen Ketten beginnen anzulaufen.
Ja,
deswegen
ja.
Wippte ich etwas.
Genau.
Aber ich
also im
Englischen, als also uneingeschränkte Zustimmung.
Genau. Also falls ihr die englische Literatur liest, wir haben es jetzt als alleinverwirklichte Buddhas übersetzt, um eben auch klar zu machen, sie haben allein verwirklicht, ohne einen Lehrer. Es gibt noch ein zweites Wort, was in der englischen Literatur verwendet wird, das ist Solitary Realizer, was im Endeffekt auch allein verwirklicht heißt. Es ist also äquivalent. Und in dem Moment, wo du Bodhicitta erreicht hast, überstrahlst du diese beiden eigentlich spirituell sehr hochstehenden Menschen, weil du nämlich Bodhicitta erreicht hast. Du hast jetzt wirklich den Schritt von der mittleren zur hohen Motivation getan. Deswegen überstrahlst du sie. Es hat nichts mit Stolz oder sonst irgendwas, du sitzt es auf einem hohen Thron zu tun, sondern du überstrahlst sie im Sinne von spirituellen Erkenntnissen, die du erlangt hast. Wie gesagt,
Brigitte, darf ich was fragen?
Ja.
Diese Alleinverwirklichte, ich meine, muss man sich das so vorstellen, dass es die gibt? Also gibt es die irgendwo? Kennst du zum Beispiel so welche? Also was, die stellen wir immer vor, gibt es die wirklich oder gibt es die dann nur quasi in der Theorie?
Ich würde von mir behaupten, ja.
Okay.
Okay, die vierte ist, jede kleinste Tat, gute Tat, jede noch so kleine gute Tat, die ihr tut, ist Mahayana Dharma. Dieses Mahayana-Dharma heißt im Endeffekt nichts anderes, wie eben ihr habt die größte Kapazität. Eben wieder, wir bewegen uns genau auf diesen drei Stufen. Mahayana ist der Begriff für die größte Kapazität. Ihr wollt die Erleuchtung erlangen zum Wohle aller Menschen. Und wenn ihr dieses Bodhicitta habt, ich habe es vorher schon gesagt, es durchdringt euch komplett, euer Denken, euer Herz, jede Handlung wird dann von dieser Motivation geleitet. Ihr tut jede Tat, weil ihr die Erleuchtung erlangen wollt oder weil ihr anderen Menschen helfen wollt, die Erleuchtung zu erlangen. Im Reading ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Selbst wenn ihr einem Vogel ein paar Brotkrumen hinschmeißt, ist es plötzlich unglaublich großes, gutes Karma. Genauso wird schlechtes Karma gemindert, weil ihr im Hintergrund trotzdem immer noch diese Haltung, dieses Bodhicitta habt. Selbst wenn ihr ärgerlich seid, ist praktisch hinter diesem Ärger noch diese Motivation der Erleuchtung. Deswegen sind dann auch schlechte Taten praktisch viel kleiner. Ich würde es auch gern jetzt nochmal zusammen mit der 5. Viele von diesen Vorteilen sind nur feine Nuancen. Deswegen ist es auch die Hausaufgabe, über die Vorteile zu meditieren, damit ihr euch dieser Nuancen bewusst macht. Der 5. Vorteil ist eben, dass die kleinste Handlung, die ihr tut, die Handlung eines Bodhisattva ist. Da ist mir jetzt als wunderbares Beispiel nämlich die Frage von Petra eingefallen, soll ich Blumen auf meinem Balkon pflanzen? Und Holger hatte dann geantwortet, kommt drauf an, aus welcher Motivation du das tust. Und eben selbst das Pflanzen der Blumen auf meinem Balkon kann eine Bodhisattva-Handlung sein. Ich möchte entweder die Menschen erfreuen, ich möchte ihnen Freude bereiten, die an dem Haus vorbeilaufen und das sehen, oder ich pflanze sie an, damit ich Blumen habe, um sie auf meinem Altar in der Früh zu opfern. Das wären dann Motivationen eines Bodhisattva. Und man kann wirklich jede Handlung im Leben mit dieser Motivation tun.
Darf ich da kurz was sagen?
Hast du Blumen angepflanzt? Vorher musst du mir die Frage beantworten, ob du Blumen angepflanzt hast.
Es ist in progress. Ich werde wissen. Aber ich habe heute voll was, ein liebes Teaching vom Geshe gehört, wo er erzählt, selbst wenn man sich schön anzieht und sich hübsch macht, soll man das nicht für sich selber machen, sondern mit der Motivation, dass sich andere Leute an dem schönen Anblick erfreuen können.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz, eben jede Handlung kannst du aus dieser Motivation tun. Ja, gutes Beispiel. Danke, Petra.
Darf ich auch noch kurz was fragen?
Ja, gerne.
Es kommt immer, egal was ich mache, immer wenn ich mir denke, ich mache das jetzt für jemand anders, oder? Nie für mich.
Es ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Ja, jede gute Tat, jede Handlung, die du tust, solltest du mit der Motivation des Bodhisattvas tun. dass du selbst zum Buddha wirst, damit du allen anderen Menschen helfen kannst, auch zum Buddha zu werden. Und damit habe ich im Moment zwei Motivationen genannt. Und beide sind gültig.
Aber in erster Linie, also machen wir es jetzt mal einfach, dass mein kleiner Kopf das versteht. In erster Linie mache ich die Sachen doch, um anderen eine Freude zu bereiten. Also jetzt so im alltäglichen Leben. Weil das ist, ich kann jetzt nicht permanent denken, was muss ich tun, dass ich ein Buddha wäre, sondern was mir leicht fällt, ist, dass ich sage, was kann ich tun, um den anderen zu helfen, um den anderen eine Freude zu machen.
Okay, die Schlussfolgerung kommt dann auch in einem von der nächsten Vorteilen. Du tust die gute Tat, du hast dieses Mitgefühl, um den anderen, also du hast den Wunsch nach Erleuchtung, ein Buddha zu werden. Und das heißt, du musst das Mitgefühl wirklich in deinem tiefsten Herzen spüren, damit du jedem Menschen helfen willst. Deswegen tust du die gute Tat direkt, um den anderen zu helfen.
Ja, okay. Danke dabei. Ich tue es aufs Regal und meditiere drüber.
Okay, vielleicht kommt es ja auch zu den nächsten. Also wir kommen beim letzten Punkt auch nochmal dazu. Dann sind wir jetzt bei der Nummer 5. Fünf haben wir mit dabei. Jede kleinste Tat ist die Handlung eines Bodhisattva. Die 6 ist, ein Bodhisattva, also ein Mensch, der Bodhicitta hat, wird von den Buddhas als ihr Sohn oder als ihre Tochter erachtet. Die Beziehung ändert sich sowohl, also von beiden Seiten. Es heißt doch, dass in dem Moment, wo jemand echtes Bodhicitta erlangt, ein Beben durch alle Welten und alle Reiche geht, weil sich die Buddhas so freuen. Diese Beziehung heißt auch, dass die Buddhas sich noch mehr um dich kümmern, dir noch schneller helfen, die Buddhaschaft zu erreichen. Und auch dein Verhalten ändert sich, indem du die Buddhas einfach als deine Eltern ansiehst, als Teil der Familie. Du fühlst dich auch dieser Familie zugehörig. Das 7. ist auch eine Schlussfolgerung daraus. Alle anderen Bodhisattvas erachten dich als ihren Bruder oder Schwester. Das habe ich auch mit der Familie im Moment auch schon angedeutet. Da würde ich euch auch bitten, da ist ein kleiner Schreibfehler im Tibetisch, und zwar das letzte Wort soll nicht Zong, sondern Gong heißen. Ein G bitte statt dem C. Der 8. Vorteil, den habe ich am Anfang schon relativ ausgebreitet. Mit dem Erreichen des Bodhicitta tretet ihr ins Mahayana ein. Damit habt ihr die höchste Motivation erreicht. Das heißt, ihr habt die größte spirituelle Kapazität. Und der 9. Vorteil, wenn du Bodhicitta erreicht hast, kannst du in einem Leben ein Buddha werden. Das impliziert wieder die Praxis des Tantra. Und da muss man sich auch einfach nochmal die Gesetze des Karmas vor Augen halten. Wir haben gesagt, erst in dem Moment, wo ihr Bodhicitta erreicht, wird jede gute Tat euch zur Buddhaschaft bringen. Alle guten Taten, die ihr vorher tut, bringen euch ein gutes Leben und eine gute Wiedergeburt, aber nicht direkt zur Buddhaschaft. Um ein Buddha zu werden, muss man einen unvorstellbaren Ozean an guten Taten tun. Und diesen unvorstellbaren großen Ozean an guten Taten könnt ihr nur tun, wenn ihr echt dieses Gefühl von Bodhicitta, von Mitgefühl für alle Menschen in eurem Herzen habt. Weil was wäre sonst eure Motivation, gute Taten zu tun? Nur wenn mit diesem Mitgefühl könnt ihr diese Taten wirklich tun.
Aber es braucht wahrscheinlich auch schon einen Ozean vorheriger guter Taten, um überhaupt das Karma zu bekommen, Bodhicitta zu entwickeln.
Ja, also auch dafür musst du natürlich Karma einsammeln. Aber erst ab diesem Punkt genau. Ist dann praktisch das Endziel in sich.
Ich sage das nur aus dem Grunde, weil das könnte so klingen, als wenn man mit Bodhicitta, wenn man die entwickelt, von Johnny Sixpack sich eben mal schnell zum Buddha entwickeln kann, aber das ist nicht möglich, weil man...
Das ist schon, ja,
also
genau.
Weil die Stufe davor, um überhaupt diese Bodhicitta entwickeln zu können, die muss schon sehr hoch entwickelt sein.
Ja. Deswegen glaube ich auch, dass wirklich, also das im Endeffekt, genau, sagen. Jedes Lebewesen durch diese drei Motivationen durchgeht. Du musst zuerst die niedere Motivation, dann gehst du irgendwann zur mittleren und dann trittst du eben in die höchste Stufe ein durch die Entwicklung des Bodhicitta. Ja, stimme ich dir zu, kein Shortcut. Ja, das ist der Shortcut, aber du brauchst auch, und das, also hatten wir auch in einer von den vorherigen Klassen, um wirklich erfolgreich Tantra praktizieren zu können, sprich, dass du die Buddhaschaft in einem Leben so erreichst, hatten wir in einer der vorherigen Klassen. Du musst aber sowas von genau deine Tugenden einhalten. Und jetzt haben wir eine zweite Voraussetzung, damit Tantra funktioniert. Du musst wirklich Bodhicitta in deinem Herzen haben. Nur wenn du diese zwei Voraussetzungen hast, dann kannst du es in einem Leben machen. Und wie gesagt, wie Andreas sagte, um an diesen Punkt zu kommen, ist es aber auch schon, musste schon relativ viel gutes Karma ansammeln.
Das heißt, dass Solitary wie leider gar keine Verbindung zum Tantra haben?
Nee, im Hinayana gibt es keinen Tantra.
Im Hinayana gibt es Solitary Realizer ist gleichbedeutend mit Hinayana?
Ja.
Okay.
Gut. Und dieses Mitgefühl ist ja überhaupt einfach, ja, wie gesagt, die Grundvoraussetzung. Ohne dieses Mitgefühl könnt ihr kein Bodhicitta erreichen. Ja. Punkt. Das war eigentlich schon die Klasse, ist eine relativ kurze Klasse. Ich würde gern noch zur Meditationshausaufgabe was sagen. Ihr habt jetzt über die Entsagung ja relativ lang meditiert und ich weiß, dass das, wie gesagt, manchmal auch leicht depressive Züge annehmen kann. Ich habe auch von einigen das Feedback gekriegt. Es ist wirklich diese Meditation über die Entsagung stößt auch relativ viele Veränderungen in eurem Leben an. Geht sie einfach nach und nach an und behaltet dieses Gefühl der Entsagung aufrecht. Ab dieser Klasse ist die Meditationshausaufgabe, bezieht sich dann auf Bodhicitta. Also ganz genau ist es für diese Klasse, ihr sollt eben über die neuen Vorteile meditieren. Und das ist was Wunderbares und wird euch ein sehr, sehr positives Gefühl hinterlassen. Gut, habt ihr noch Fragen dazu?
Ja.
Ja, bitte.
In Freiheit in unseren Händen steht ja, dass jeder, der sich in der Hülle zurückzieht und für sich über Buddha meditiert, tausendmal mehr tut, als der, der sein ganzes Leben nur gute Taten tut. Also wie ist das jetzt in dem Zusammenhang dann zu sehen?
Wenn du in der Meditation, also wenn du ein heiliges Meditationsobjekt hast, Buddha oder deinen Dharma, häufst du eine unheimlich große Anzahl an gutem Karma an. Mhm. Einen echten Bodhisattva wird es nicht davor bewahren, auch wirklich gute Taten zu tun. Mhm. Prinzipiell ist aber, also Es ist ein guter Punkt, was du sagst. Das ist aber auch was, was dann im Kurs 10 vertieft wird. Okay. Die Haltung eines Bodhisattva ist, deine Intention, allen Menschen helfen zu wollen. Du musst nicht allen Menschen helfen, um Buddha zu werden, sondern die Intention, allen Menschen helfen zu wollen. Mhm. Lieber wenige gezielte, wohlbedachte, wohlmotivierte gute Taten, als ein Bodhisattva-Burnout, der den ganzen Tag hektisch in der Gegend rumrennt und unkoordiniert gute Taten tut. Natürlich wirst du als Bodhisattva im Endeffekt deine Zeit, deine Kraft und deine Energie in den Dienst der anderen Menschen stellen.
Aber jetzt kommt der nächste Punkt, das ist im fünften Kurs gewesen, im Reading quasi, dass ich mich ja von meiner Familie und von allen meinen Freunden eigentlich, wie soll ich sagen, trennen soll oder verabschieden soll und Abstand zu ihnen nehmen soll, weil ich sie ja sowieso verliere. Ja, ich meine, so steht's.
Aber was heißt Abstand nehmen?
Ja. Also dort wörtlich steht ja, ich soll sie verlassen, soll mich auf den Weg begeben, weil ich mit ihnen ja, weil ich sie sowieso verliere. Und das hat mir schon ziemlich Kopfzerbrechen gemacht.
Ich denke, du musst ja sehr stark dessen bewusst sein, das ist mit Teil der Entsagung, dass du am Ende alleine bist. Mhm. Ob du den Schritt tust und ein Leben im Endeffekt ohne Familie führst, würden wir an dieser Stelle nicht empfehlen, weil du deiner Verpflichtung der Familie gegenüber nachkommen willst. Mhm. Und wie Holger auch, denke ich, in einer seiner Stunden sehr, sehr schön ausformuliert und dargelegt hat, ist die Intention, es gibt auch in der Historie des Buddhismus immer wieder sehr, sehr große Meister und Gelehrte, die kein Leben im Kloster, sondern Menschen des weltlichen Lebens waren. Mhm. Und die Meinung unserer Linie ist, dass du dort auch mehr erreichst. Du erreichst mehr Menschen und kannst mehr Menschen helfen, wenn du dein Leben, dein weltliches Leben weiterführst. Und du sollst auch nicht die Verpflichtung deiner Familie gegenüber aufgeben. Mhm. Im Gegenteil, besser nachkommen wie zuvor. Ja klar, Holger.
Entsagung oder Renunciation bedeutet nicht, ich verlasse meine Familie, sondern es bedeutet, ich verlasse die Idee, dass diese Beziehung mich retten wird oder mich final glücklich machen wird oder mich für alle Zeiten erlösen wird. Ja? Und ich entsage der Idee, dass ich in dieser Beziehung immer auf den nächsten Tag warte, um unendliches Glück zu erfahren. Und hänge diese nicht zutreffende Vorstellung an den Nagel. Das meint Entsagung. Ich entsage der Idee der Befreiung, die in materiellen Dingen oder in Beziehungen steckt. Ich entsage nicht den Dingen als solche.
Das habe ich verstanden. Das war das Beispiel mit dem Schokoladeneis.
Letztendlich ist es dann eigentlich schon so jetzt eine modernere, als das, was in den Texten halt steht, wo es ja ganz klar so steht eigentlich.
Ja.
Was tatsächlich am Anfang, wenn man sich damit beschäftigt, ein gewisses Paradox ist, ist die Frage, die du aufgeworfen hast, wo kann ich mehr für die Welt tun? In einem Retreat, in dem ich mich die nächsten 50 Jahre in eine Eremitage zurückziehe und meditiere, oder in der Welt, in der ich wie Mutter Teresa durch die Welt gehe. Und in den Lehren steht tatsächlich, eigentlich als Eremit, weil du mehr und intensiver und konzentrierter an der Transformation deines Geistes arbeitest, als wenn du das tatsächlich in der Welt tust. Ja. Da muss man mit diesem gewissen Widerspruch leben, dass beides ein vernünftiger Weg ist und dass es eine Frage deines Karmas und deiner Intention und deiner Lebensumstände ist, welcher Weg jetzt für dich denn geeignet ist.
Und auch des Levels wahrscheinlich. Ne? Also Hausleute, so Leute wie du, wie ich auch, die unser Eins, die damit anfangen, die haben ganz andere Verpflichtungen, also auch oder ganz andere Möglichkeiten, optarisch zu wirken, als wenn man vermutlich mal sehr, sehr hoch entwickelt ist und dann wurde sozusagen die letzten 50 Jahre eremitarisch ein skeptisch Sprungbettung gehört sind.
Also ich glaube, du darfst das nicht als Entweder-und-Frage bezeichnen, genau. Das ist der klassische Diamond-Dealer-Trick. Also unsere, also eine Praxis erfordert natürlich, dass du eine tägliche Meditationspraxis hast. Und ich denke auch, wie gesagt, um es wirklich in die Welt zu tragen und zu wirken, ist das Leben in der Welt auch notwendig. Mhm. Und eben, ja, ist es, was ist dein Weg, was ist dein Karma? Ja.
Aber du tust genauso viel für die Welt, wenn du dich in 3 Jahre Solitary Retreat begibst.
Ja, ja, genau. Also, aber ich, das ist, ich denke, es ist wirklich eine Diamond Dealer Frage, die du im Moment stellst. Mhm. Holger würde gerne noch was zu Christa sagen, gerne.
Christa?
Ja?
Ich wollte noch einen Satz zu deiner Frage von vorhin sagen, weil ich das Gefühl habe, du hängst da noch ein bisschen. Jesus hat gesagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und buddhistische Lehrer, die sich an der Stelle mal aufs Christentum referieren, sagen, liebe deinen Nächsten, ist natürlich Bodhicitta, so wie wir es jetzt diskutiert haben, aber vergiss den zweiten Halbsatz nicht, wie dich selbst. Ja. Also die Praxis bedeutet nicht, im Dienst der anderen dich selbst zu vernachlässigen und deine eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, allein schon aus einem ganz pragmatischen Grund, weil du dann gar nicht in der Lage bist, viel deiner Ressourcen für andere einzusetzen. Also du hast genauso die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass es dir gut geht und damit du dich überhaupt in die Lage versetzt, etwas für andere zu tun. Das bedeutet jetzt keine Selbstaufgabe oder keine Selbstzerstörung.
Danke.
Gut. Sonst noch Fragen?
Eine rein technische.
Ja.
Die allein Verwirklichten.
Ja.
Kann man das? Das ist aber keine Sackgasse.
Nein.
Solche Wesen, die können genauso diese Stufen weitergehen.
Ja. Die Geschichte sagt, dass in dem Moment, wo du Nirvana erreicht hast und dann in deinem friedvollen Geist bist, dass dann alle Buddhas kommen und dich bitten, zurück auf die Welt zu gehen, sprich als Mensch wiedergeboren zu werden, damit du Bodhicitta erreichen kannst.
Ja, interessant.
Ja. Stell mal das Schild vor, du sitzt dann da, bist in deinem friedvollen Geist, dann kommen die Buddhas und betören dich.
Du hast es geschafft, ja, geht's ja. Geh nochmal
runter. Kann so ein Alleinverwirklichter, ist auch wieder rein technisch, auch fallen? Wieder in diesen Kreislauf zurückfallen?
Diese Frage hat mich auch lange beschäftigt, die ich sie dann eines Tages Venerable Phil gestellt habe. Und die Antwort war nein, sondern es ist wirklich so, also einer, der Nirvana erreicht hat, wird nicht wiedergeboren, sondern es ist also weil dann irgendwann sein Karma aufgebraucht ist, sondern es ist wirklich so, dass dann eben die Buddhas kommen und ihn betören, er möchte doch zurückgehen und also den Wunsch nach Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen erreichen.
Ist er dann wieder im Samsara wieder drin oder ist das oder er projiziert sozusagen eigentlich nur?
Zu den technischen Details kann ich jetzt keine Aussagen machen.
Schade, was für eine Klammer gibt. Okay, was ist reale
Materie? Danke, waren interessant.
Okay. Sonst noch eine?
Ist die Petra noch da?
Siehst du doch.
Ja.
Petra, ich habe noch eine eigene Erfahrung zu deiner Frage von vorhin. Kennt jemand Self-Made Buddhas oder Selbsterleuchtete? Und die Antwort darauf wäre, die Welt um dich herum erzeugst du, wenn wir ein korrektes Verständnis von Leerheit anwenden, ja selbst, ja. Und deswegen wirst du, je weiter du auf deinem Pfad fortschreitest, mehr davon treffen oder sehen oder erkennen.
Okay. Und also das heißt, sorry, ja.
Ja, und darauf spielt ja auch die Brigitte an vorhin, oder glaube ich, dass sie darauf anspielte, wenn man sich ein bisschen auf diesen Pfad bewegt, dann poppen an allen Ecken welche hoch, ja.
Okay.
Weil sie nicht self-existent sind, nicht selbst existieren, sondern weil sie in deiner Welt entstehen.
Mhm. Na, was, weil, bei diesem Ganzen, was wir hier immer hören, da denke ich mir, okay, gibt's die jetzt wirklich? Sind die ich da treffe, sind die solchejenigen? Zum Beispiel ist die Brigitte so eine, ich meine, das sind so Fragen. Nein, aber was, solche Fragen stelle ich mir. Ab welchem Level ist man so einer oder ist
das jemand anders? Ja, wenn du das Karma hast, dann siehst du.
Okay.
Also rein technisch kann die Brigitte kein Selfmade Buddha sein, weil sie einen Lehrer hat. Ja, aber
das stimmt, ja, das stimmt, genau.
Davon abgesehen würde es deiner Praxis helfen, wenn du sie als erleuchtetes Wesen betrachten würdest.
Okay, passt.
Du treibst mich zur Röte.
Ja, ich freue mich schon auf Jesteburg, wirklich. Okay, danke, das war...
Jetzt gebe ich auch noch einen Kommentar zu dem Thema, weil das in der evangelischen Kirche vor gar nicht so langer Zeit gesagt worden ist. Also die Jünger, die mit Jesus waren und gesehen haben, wie die Wasser auseinandergegangen sind, die hatten, ich würde es jetzt mal in unserer Sprache oder in dieser Sprache sagen, einfach das Karma dazu, das zu sehen. Genau. Und da hat auch die Pfarrerin das gesagt, man muss einfach schon so weit sein, um diese Wunder zu sehen.
Genau, exakt. Drei Ausrufezeichen, Christa. Danke für das schöne Beispiel aus der Bibel. Hatte ich schon wieder vergessen.
Super, ja, danke.
Ja.
Und da fällt mir noch das Zitat des amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson ein, der gesagt hat, und wenn ich übers Wasser gehen würde, dann würden am nächsten Tag die Zeitungen schreiben, der Präsident kann nicht schwimmen. So viel zum Thema Karma.
Okay.
Wie sehe ich die Welt?
Gut. Sonst noch Fragen? Dann möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich mich bei Eva und Ulrike bedanken. Die beiden verbringen wirklich viel, viel Zeit, um die Unterlagen zu übersetzen. Danke Eva, danke Ulrike.
Danke auch. Gerne.
Dann möchte ich gern den ACI-10-Kurs mit Venerable Phil bewerben, der im Juli stattfindet, entweder hier in München oder auch via Skype. Meldet euch an. Es ist ein wunderbarer Kurs, in dem eben dieses Werk von Shanti Teva erläutert wird. Und deswegen würde ich gern auch die Klasse mit einer Geschichte von Shanti Deva beschließen. Also, wenn man ein Bodhisattva ist, hat man so ein großes Mitgefühl. Und er beschreibt dann in wunderbaren Worten, das Ziel sei, dass wenn dich eines Tages jemand um dein Auge fragt, du ohne nachzudenken in deine Augenhülle greifst, dieses Auge rausreißt, dabei keinen Schmerz spürst, weil du einfach so viel Mitgefühl und auch so gutes Karma inzwischen hast, dass es dir gar nicht mehr wehtust und das Auge dem anderen gibst. Und in der nächsten Zeile sagt er, und wie lernen wir so zu handeln, indem wir unserem Nachbarn Gemüse geben. Und das wäre der Satz, den ich euch gerne mitgeben würde für die Woche. Man fängt immer klein an. Gut, dann sage ich danke und würde über Hannah um Gebet bitten. Joanna, entschuldige.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.